Heute im BirdGang Powerlifting Podcast.
Immer schwer benchen. Was steckt dahinter?
Modern versus Oldschool. Was zeichnet unseren Coaching-Stil aus?
Ich war auf dem Empowerlift. Das sind meine Eindrücke.
Das ist schon geil. Dann lass einfach so unglaublich, unglaublich spannend.
Aber es ist schon geil.
Einfach erzählen, erzählen.
Okay, Ladies and Gentlemen, herzlich willkommen in einer neuen Folge des allseits beliebten BirdGang Powerlifting Podcasts. Mein Name ist wie immer Falk Pommer und mir gegenüber sitzt natürlich einmal der wunderschöne, der gut aussehende und gut riechende durch verschiedene Düfte Krona-DH aus Wien und natürlich
Miau.
Der, mach ich das sonst auch immer? und natürlich the one and only Maxi, die süße Maus. Was geht, Leute?
Das ist ganz ungewohnt. Warum sagt Falk nichts?
Hat er, ich will doch den alten Ansager zurück.
Ah. Er hat sich ja sogar mit Falk Pommer vorgestellt, also muss es ja auch Falk Pommer sein.
Eben. Ich dachte einfach, ich drehe den Spieß um, aber eben doch nicht.
Ich bin der Gona, ich sitze hier in Wien und ich habe ein bisschen Bauchschmerzen.
Ich habe halt wirklich nur einen Wiener Akzent, aber okay.
Naja, du rollst das L schon ein
aber
bisschen.
Aber du siehst wieder frisch aus, Kona, obwohl du schon die zweite Welle Bakterien weggefressen hast.
Darüber möchte ich heute nicht reden, denn ich kriege davon nämlich einfach Depressionen, glaube ich, wenn ich weiterhin darüber nachdenken muss.
Und dann vermeiden wir das. Fakt zum Thema letzte Woche schwitzen im Gym.
Ja.
Ich bin gerade duschen gegangen und habe das Gefühl gehabt, ich werde davon trockener. Ich bin gerade wirklich so fast auf mir selbst ausgerutscht, ey.
Geil.
Einfach zum ersten Mal wieder Bulgarian Splits kurz drin gehabt und dachte, ich laufe Schlittschuhe, ey, auf dem Boden.
Ja, es ist pervers und diese Woche geht auch wieder richtig steil, wie es aussieht. Also ich war am Wochenende auf dem Wettkampf und habe mich da ein klein wenig erkältet. Habe ich euch das schon gesagt? Nee, ne? Doch, Kohle,
oh,
die hat es schon gesagt.
Ja, ich weiß es schon, aber...
Ja, ich habe mich ein bisschen erkältet und war jetzt folglich auch gestern und heute nicht trainieren. Aber es ist sehr warm geworden hier in Leipzig wieder, deshalb kann ich mir vorstellen, dass wenn es die nächsten Tage wieder losgeht mit Training, ich eine ähnliche Experience haben werde wie du, lieber Maxi. It is what it is.
Also ich bin mal gespannt. Ich werde jetzt morgen das erste Mal wieder gehen. Nachdem ich ja letzte Woche ganze zwei Sessions sogar geschafft habe. Und schau mal, ich werde aber wirklich nur ganz, ganz, ganz leicht durchbewegen.
Und
vor allem werde ich auf jeden Fall keine Split Squats machen und ich werde auch keine Adduktorenmaschine machen. Das war nämlich wirklich echt. Also ich hatte wirklich bis Samstag immer noch Muskelkater im Adduktor. Der ist einfach konstant nicht weggegangen über die Woche, was schon sehr stabil ist.
Oh, ich muss mal mein Fenster zumachen, gell?
Mach mal das Fenster zu, Falk.
So.
Aber da muss ich auch nochmal einen Schlag zu sagen zum Thema Intro-Week for Coaching.
Ja, wollen wir da später drauf eingehen oder wollen wir das jetzt gleich Full Force reinballern?
Ich kann ja auch nur mal von meiner Perspektive und Kona kann dann von seiner Perspektive auch was dazu.
Okay.
Ich weiß nicht, wie viel du teilen willst.
Ja, nicht.
Sehr gut. Ich habe auf jeden Fall jetzt mich auch entschieden, einen neuen Coach zu holen. Ich verrate noch nicht, wer es ist. Man kommt, glaube ich, nicht drauf. Ist ein bisschen höher, aber ich finde, man muss sich das erst verdienen, dass man Shoutouts kriegt. Und ich will auch erstmal ein bisschen gucken, wie wohl ich mich damit fühle.
Dir Shoutouts kriegen.
Ja, muss auf jeden Fall jetzt hart ranklotzen. Aber ein Aspekt, da hat mir wieder gezeigt, dass wir eigentlich ziemlich viele Sachen richtig machen und andere Leute manchmal den Schuss noch nicht gehört. Also das fängt so beim Excel-Sheet an, wo ich denke, ich komme wieder im Mittelalter an, wenn ich mir das angucke. Also da ist unseres ja meilenweit voraus. Aber ein anderes Ding sind echt so Intro-Weeks, dass ich weiß nicht, wie macht ihr das bei euren Trainees? Wenn die jetzt mal eine Woche nicht trainiert haben oder du einen neuen Trainee bekommst und weißt nicht, was der vorher gemacht hat?
Also ich mach's meistens eigentlich so, weil du brauchst ja auch irgendwo, ne, gewisse Werte, mit denen du dann prozentual runterrechnen kannst, dass in der ersten Session dann wirklich mal ausgemaxt wird, um zu sehen, wo man halt steht.
Top.
Also meistens mache ich es eigentlich so, dass ich mir immer schon, sag ich mal, so eine normale Woche 1 schreibe. Und wenn jemand wirklich jetzt aus einer Krankheit oder sonst was kommt, dann mache ich so eine Woche 0 draus und mache anhand dieser Woche 1, die ich dann schon im Kopf habe, Cutte ich ein bisschen Volumen, schaue dann, dass ich es leichter mache. Manche Übungen werden dann komplett weggelassen, einfach weil ich weiß, okay, da geht es jetzt nicht drum, dass der jetzt gerade wieder hier Curls und sonst was drin hat, sondern dass er einfach nur ein bisschen mal wieder reinkommt und alles durchbewegt. Und das sind dann einfach ein paar andere Sachen wichtig. Aber grundlegend wenig Volumen, wenig Gewicht, einfach überhaupt nicht eigentlich groß übers Gewicht nachdenken, weil das kommt nach ein paar Wochen mit genug Momentum eh schneller zurück, als man eigentlich denkt. Und ich glaube, das Problem ist, wenn du dann da zu schwer einsteigst, dass du dir eigentlich nur für den Block langfristig mehr kaputt machst. Und deswegen, ja, wenig Volumen, wenig Gewicht, leichte RPI, hauptsächlich eigentlich nur durchbewegen.
Dem würde ich mich auch eigentlich anschließen. Ich glaube, es ist ein bisschen typenabhängig, aber gut, das ist es ja immer, wie man das jetzt am besten bewerkstelligt. Ich habe jetzt gerade einen Kollegen reinbekommen, Shoutout an Jo, der ist jetzt in Woche 2 bei mir. Der hat vorher relativ normal trainiert, aber war so, also ich habe mir den Trainingsplan auch ein bisschen angeguckt und das, ja, war alles nicht so super dokumentiert. Das heißt, du konntest jetzt auch nicht genau sagen, wo das Volumen war. Und ich dachte mir, okay, es macht jetzt auch nicht so viel Sinn, da jetzt komplett Full Front rein zu starten und den Jungen komplett auseinanderzunehmen, einfach irgendwie um ein Statement zu setzen und zu sagen, ey, ich bin der härteste Coach auf der Welt, ich mach dich richtig kaputt und so. Das ist nicht so richtig mein Anliegen. Ich versuche da einfach so ein bisschen anzutesten, wie er mit Struktur klarkommt. Und mit einer etwas höheren Frequenz. Also im Regelfall, ich weiß nicht, wie eure Erfahrungen da sind, aber wenn Leute ins Coaching kommen und vorher noch nie in einem Coaching waren, dann ist so die Frequenz bei einigen Sachen einfach extrem niedrig. Also wird dann so einmal die Woche gebeugt, einmal die Woche gehoben und das war's. Und bei mir wird ja im Regelfall, auch wenn die Jungs ein bisschen größer sind, wenigstens anderthalb Mal gehoben und gebeugt. Heißt einmal Komp-Variation, einmal irgendwas anderes. Und viele sind davon dann schon ziemlich erschlagen, deshalb versuche ich das dann auch nicht zu übertreiben und auch, wenn nötig, Weights zu cappen. Ach so, ja, warte mal, ich wollte auf unsere Liste noch schreiben, dass wir Sachen erklären sollten, wenn wir zu viel denglischen und irgendwelche Begriffe benutzen.
Na, erklär mal, was ein Cap ist.
Das ist noch nie passiert hier in diesem Podcast.
Da sprechen wir gleich drüber. Ja, Weight Cap heißt, dass es eine Grenze, eine Obergrenze gibt, die nicht überschritten werden darf. Dazu gibt es dann eine Intensitätsvorgabe in Form von RPE oder Reps in Reserve. Und die soll nach Möglichkeit getroffen werden, aber ein gewisses Maß nicht überschreiten an absolutem Gewicht. Und das ist ein Weight Cap. Ja, muss manchmal sein. Maxi, du wolltest was sagen.
Ja, nee, also da sind wir uns ja alle eigentlich relativ einig, macht ja auch Sinn. Ich meine, wenn jemand mal eine Deload-Woche gehabt hat oder so, dann muss man jetzt nicht nur auf die letzte Woche gucken, kann vielleicht auch so ein bisschen den Durchschnitt der letzten Wochen ungefähr anpeilen, wie viele Sätze hat der gemacht. Aber ich denke mal so ab 10 Tage nicht trainiert, irgendwie durch Krankheit oder wirklich nur ganz wenig gemacht oder Frequenz erhöhen oder zum Beispiel auch so Accessories, wo man weiß, die sind schon an sich krass für Muskelkater bekannt und die macht er jetzt zum ersten Mal. Da würde ich einfach extrem aufpassen, das erstmal lächerlich leicht anzufangen. Also ich stelle mir das immer so vor, dass man dieses, wie Kona schon sagt, das einmal Durchbewegung, die Übung antesten und das reicht meistens schon, dass es erstmal einen guten, soliden Muskelkater verursacht. Und den muss man sich aber quasi einmal abholen und dann kann man eigentlich relativ schnell durchstarten. Aber wenn man es halt übertreibt, wie bei Kona, dann macht man direkt mal nach einer Trainingspause Adduktoren at 9 und muss dann 2 Sessions später den Sumo-Deadlift ausfallen lassen. Und sowas ist halt total kontraproduktiv. Mhm. Und bei mir war das jetzt auch ein bisschen ähnlich. Ich hatte 9 Sätze Beuge, eigentlich nur ein Quad-Accessory, weil ich 3-mal die Woche beuge. Und hatte dann noch letzte Woche Deload und hatte schon gesagt, naja, da habe ich nicht so viel gemacht. Ich brauche doch mal mental Deload, hatte eine Einheit weniger gebeugt. Und dann wurde mein Volumen erstmal hochgeballert auf 10 Sätze. Nee, Moment. Von acht Sätzen auf zehn Sätze, genau.
Von 8, die du dir vorher selbst programmiert hast, auf 10 fremdprogrammiert, right?
Genau, aber ja. die Woche vorher hatte ich nur 5 oder so gemacht. Plus halt Accessories hatte ich halt 1 gemacht mit 3 Sätzen und jetzt habe ich 4 Quad Accessories. Und das Schlimme war auch noch, dass die relativ nah aneinander waren. Also ich hatte ja immer so mein Samstag als Priming Day und Montag mein Main Beuge Day und hatte schon am Samstag 3 Beugesätze. Die habe ich immer so gecapped, gekippte Fünfer, ganz leicht, so API 5. Die wurden jetzt schon mal erhöht, also auf 6 Reps, auf 4 Sätze und dann noch 2 Quad Accessories. Und ich dachte mir schon, yo, sag mal, du wolltest doch wissen, wie ich das sonst mache. Vielleicht hast du es falsch verstanden, ich mach das immer so. Aber wenn du meinst, es ist cool, dann machen wir das so. Und der meinte dann so, ja, nee, nee, ist cool, das machen wir so. Turns out, Folge war halt richtig scheiße. Ich hatte voll Muskelkater. Es ging, ich habe mich echt ganz gut zusammengerissen und dann war es halt weniger Gewicht, aber war in Ordnung. Ja, und heute aber dann auch gleich wieder Adduktoren geballert, 10 anscheinend. Und ich glaube, ja, das wird sich in den nächsten Tagen wieder zeigen. Ich weiß nicht, ich denke mir dann immer so, das sind doch eigentlich leichte Sachen und die müsste man doch eigentlich auch wissen, oder?
Ja, denke ich schon. Ich weiß halt, wie gesagt, ich weiß halt nicht, ob manche Coaches so ein bisschen das Verlangen danach haben, so Statements an ihren Athleten zu setzen oder so. Erstmal irgendwie den Ton anzugeben oder keine Ahnung, ich weiß es nicht.
Da kann man doch in Woche 2 machen. Also literally denke ich mir so, dann erhöhe halt um 20%. Oder du machst eine neue Übung, wie jetzt Kona sagt, irgendwas, ja, dann machst du halt, willst auf 3 Sätze at 8 oder sowas, dann fängst du halt an mit einem Satz at 8 oder mit 2 und dann machst du halt in nächste Woche 2 drauf oder so. Dann geht es ja wirklich relativ schnell, finde ich, wenn man sich einmal so den Repeated Bout-Effekt abgeholt hat. Aber das sind auch manchmal so Sachen, also ich habe ja dann immer Respekt vor High-Level-Coaches oder etablierten Leuten und bei manchen Sachen frage ich mich aber so, da sehe ich, dass wir da schon vielleicht manchmal uns ein bisschen mehr Gedanken machen. Das finde ich immer ganz gut.
Ja, es ist halt, glaube ich, wenn du es auch, wenn du wirklich so ein, wie du es jetzt sagst, so High-Level-Coach bist und vielleicht einfach andere Erfahrungen hattest schon, dass bei anderen halt funktioniert hat oder da jetzt kein negatives Feedback gegeben wurde, dann ist es ja jetzt nichts Schlimmes. Ich meine, ich finde, der Unterschied ist jetzt nochmal bei dir ja, du kommst ja direkt aus dem Training, bist jetzt halt in eine Intro-Woche dann gegangen. Bei mir war es jetzt wirklich so, ich hatte fast 2 Wochen Pause gemacht und jetzt nochmal eine Woche rangehangen. Also, ich glaube, da ist auf jeden Fall.
Das ist auch ein anderes Level.
Ja, das ist safe ein anderes Level und das ist auch, das sollte dir dann schon bewusst sein. Ja, deswegen lieber da ein bisschen vorsichtiger anfangen, weil ich muss halt auch ehrlich sagen, klar, Muskelkater ist ein geiles Gefühl, aber wenn du halt um 3 Uhr nachts nicht aufs Klo gehen kannst, weil du halt einfach so einen Adduktormuskelkater hast, dass du dich an der Wand abstützen musst. Ja, dann ist halt irgendwie einfach dumm. Aber ich meine, so die Erfahrung musst du halt machen und dann weißt du es fürs nächste Mal.
Ja, oder Accessories halt so übertreiben, dass du das Main-Movement dann nicht mehr machen kannst. 2 Tage später ist halt dann auch Quark.
Ja, wer würde aber sowas machen, macht ja gar keinen Sinn.
Vielleicht so als praktisches Mitnehmen, falls ihr mal eine Weile ausschalten wollt oder müsst vom Training, dann macht die erste Einheit über mal 1 bis 2 Sätze weniger, 1 bis 2 Rep and Reserve mehr. Und dann könnt ihr eigentlich nach 2, 3 Sessions oder spätestens in der 2. Woche wieder relativ stark das steigern. Das geht dann relativ schnell.
Ja, ja. Ja, unsere heutigen Themen sind ein bisschen vielfältig. Ich habe ja ein kleines Q&A gestartet oder wir haben ein Q&A gestartet.
Aber du hast eigentlich die meisten Fragen gekriegt, glaube ich.
Genau, also ich habe schon relativ viele Fragen bekommen. Manche sind einfacher abzuarbeiten. Deswegen machen wir die am Ende nochmal. Aber wir haben auch ein paar größere Fragen bekommen. Und zwar war ja jetzt am Wochenende das M-Powerlift.
Right.
Spricht man das so aus? Genau. Das M-Powerlift. Und ich habe gehört, dort hat sich auch ein gewisser Falk.incredible gemeinsam mit Isa Schmieser rumgetrieben. Und ja, da kam dann die Frage, wie ihr das M-Powerlift so wahrgenommen habt. Also ich glaube, Falk kann einfach da mal ein bisschen erzählen, was es eigentlich genau war für ein Event, um was es da ging, wie es abgelaufen ist, wie so Orga. Führe uns mal ein in dein Wochenende.
Ja, ich plaudere hier einfach mal frei aus dem Nähkästchen, würde ich sagen. Angefangen hat das Ganze zur DM, da hat Isa die Anfrage von denen bekommen, ob sie da, ich glaube, sogar teilnehmen möchte. Das geht natürlich nicht, im Kader darfst du nicht bei verbandsfreien Wettkämpfen starten oder bei anderen Verbänden, die nicht testet sind. Großes Ding mit Sean Koch, wissen wir jetzt schon.
Ja, dazu das, ganz kurz eine Frage. Ja. Wie wird Sean Koch international ausgesprochen?
Wie mit der Seemann oder was?
Das war nicht so lustig, weil, also unter anderem haben wir jetzt auch Steve Lenovey und so sein Anliegen geteilt. Oder Sean Noriega auch, die in der Story drüber geredet haben. Und tatsächlich Schand. Wird Koch nicht Koch ausgesprochen. Ich meine, wer hätte es gedacht? Aber hier lasse ich einfach sehr viel Interpretationsspielraum, wie der.
Ah, jetzt habe ich die Bombe schon gedroppt. Na, egal. Ja, auf jeden Fall.
Dann könnt ihr aber gleich nochmal erklären, worum es geht. So,
ja, es
geht. Okay, Koch.
Es gibt einen Artikel.
Nicht dabei.
Ach so, oh, sorry.
Oh, upsi. Ja, es gibt ein eigentlich ziemlich ausführliches Video von Pascal darüber in einem Interview mit ihm. Das könnt ihr euch mal angucken. Aber kurz runtergebrochen, es gibt einen Artikel sowohl in der IPF-Verordnung im Regelwerk als auch im BVDK, dass bei verbandsfreien Wettkämpfen beziehungsweise Wettkämpfe außerhalb der IPF und etwaigen Tochterverbänden nicht teilgenommen werden darf und das zu einer Sperrung führt von mindestens einem Jahr. Übrigens auch der Grund dafür, dass alle USAPL-LifterInnen jetzt erst dieses Jahr bei den IPF Worlds starten durften. Ausgenommen von Ashton Ruska, der vor 9 Monaten seinen letzten USAPL-Wettkampf gemacht hat und trotzdem bei den IPF Worlds starten durfte. Egal. Wir regen uns nicht auf. Also.
Warum zuckt dein Augenlid so?
Ich weiß es nicht.
Um das nochmal zu ergänzen, der musste teilnehmen, weil für sein Stipendium musste er bei der College-Liga mitmachen.
Sean
Koch. Und deswegen wurde er bei den Worlds gesperrt, genau.
Genau, Sean Koch hat ein Powerlifting-Stipendium in den USA und musste ein USAPL Meet machen, wurde deshalb gesperrt. Das war's, diesen Ding. Und er geht auch in Klage gegen die IPF, soweit ich das weiß.
Also wenn wir von Pascal reden, ne, weil manche sind ja jetzt nicht vollends in der Powerlifting-Bubble drinne, das ist der liebe Pascal Su, auf Instagram Juri Beuger, heißt er noch so, zu finden. Ja. Und der hat auch einen YouTube-Kanal und eben da so ein Video auch gemacht. Also wen das interessiert, ist wirklich mal ganz interessant, so ein bisschen die Politik dahinter zu verstehen beziehungsweise erklärt zu bekommen.
Ja, da ist jetzt richtig, richtig Secret-Nischen-Knowledge gedroppt mit Pascal. Dass der da existiert. Finde ich sehr gut. Ja, auf jeden Fall waren wir dort.
Empowerlift. Junge, was ist denn heute wieder hier los?
Back to topic. Ja.
Und außerdem stinkst du.
Empowerlift ist quasi ein Wettkampf, der nur für weibliche Starterinnen organisiert wird. Finde ich auch, ist ein sehr, sehr gutes Konzept eigentlich, weil ich glaube, dass es immer noch viele Frauen gibt, die sich die eine recht hohe Hemmschwelle haben, an klassischen Wettkämpfen teilzunehmen. Heißt, dass es Männer- und Frauengruppen gibt und dass da viele Männer auch in den Athletenbereichen vertreten sind und so weiter. Deshalb wurde quasi das Empowerlift ins Leben gerufen, um da die Hemmschwelle ein bisschen zu senken. Finde ich, das ist ein sehr, sehr gutes Konzept, dass es da so exklusives Startrecht für Frauen gibt. Ja, das war in Hamburg jetzt an einem Tag. Was kann ich dazu noch sagen? Also Isa und ich waren dann quasi als VIPs dort eingeladen und haben uns das mit angeguckt, waren dann ein bisschen präsent, haben dann mit den Leuten ein bisschen interagiert. Genau, war in 2 große Gruppen eingeteilt, insgesamt, ich glaube, 4 Gewichtsklassen. Einmal bis 63, bis 69 bis 76, glaube ich, und offen, oder bis 84 und offen, irgendwie sowas. Und am Morgen sind die 63 und 69er gestartet und am Nachmittag dann die schwereren Damen. Und ja, ich fand das Meet sehr, sehr cool. Es hat richtig Spaß gemacht, sich das mit anzugucken. Auch Leute mal auf der Plattform zu sehen, die man gar nicht kennt. Ich kannte viele überhaupt nicht, noch nie gesehen, nicht auf Instagram oder auf irgendwelchen Wettkämpfen. Es war wirklich sehr erfrischend, da ein paar neue Gesichter zu sehen. Das heißt, dieses exklusive Startrecht hat Wirkung gezeigt, dass da auch sehr viele neue Teilnehmerinnen gestartet sind, die vorher noch nie einen Wettkampf gemacht haben. Andererseits glaube ich, ein bisschen als Kritik festhalten, sind halt auch so 1, 2 schon sehr fortgeschrittene Lifterinnen gestartet. Und ich finde das für einen Wettkampf, der also so zum ersten Mal stattfindet und auch so diesen Zugang zu Wettkampf generell gestalten sollen, immer ein bisschen schwierig, dann dahin zu kommen mit dem Wissen, okay, ich räume hier sowieso ab. So, ich meine, schön. Aber da ist ja auch die Leistungsdichte jetzt einfach nicht so hoch, wenn du 65% oder so waren Neustarts. Und das, ja, keine Ahnung. Da muss man sich ja nicht unbedingt mit messen, wenn man schon auf DM-Niveau startet. Das wäre, glaube ich, so einer meiner Kritikpunkte, der andere wäre, dass es zum Ende schon ganz schön zerrig geworden ist. Ich glaube, man hätte nochmal irgendwie eine zusätzliche Startergruppe machen können, beziehungsweise, ja, doch eine, ja. Also statt zwei Starts morgens und nachmittags irgendwie drei zu machen, weil dann irgendwie ist es gekommen, dass ein Lift pro Gruppe schon fast eine Dreiviertelstunde ging und es war echt zerrig dann. Ja, waren sehr, sehr coole Leute da. Das Orga-Team war, glaube ich, relativ klein. Also die Veranstalter waren quasi zu zweit. Die haben das komplett allein auf die Beine gestellt und es war wirklich, wirklich stabiler Wettkampf. Die haben richtig viele Sponsoren auf die Karte gekriegt. Ich habe, also dafür, dass das so ein relativ nischiger Wettkampf war, also ich meine, es ist Kraft-3-Kampf und dann quasi nur exklusiv für Frauen mit sehr vielen Neustarts, fand ich es richtig cool, dass da so viele Sponsoren dabei waren. Das hat es sehr angenehm gestaltet, vor allem für uns im VIP, weil wir viele kostenlose Proben zur Verfügung gestellt bekommen haben.
Da schmeckt der Kaviar besser.
Ja, ganz genau. Ja, genau, was gibt's da noch so zu sagen? Ich weiß es nicht. Wenn es noch irgendwie Fragen gibt, dann haut da gerne mal raus. Aber ich finde, das ist ein sehr, sehr positives Event. Ich finde es sehr, sehr gut, die Landschaft an verbandsfreien Wettkämpfen zu vergrößern, einfach die Auswahl ein bisschen breiter aufzustellen, dass es mehr Optionen gibt. Finde ich eine sehr positive Sache. Einfach um wirklich mal komplett ungebunden an einem Wettkampf teilnehmen zu können und sich nicht extra nochmal im Verein anmelden zu müssen oder dann irgendwie zu Bezirksmeisterschaften, die so großartig dokumentiert werden. Ich meine, am Ende interessiert es auch niemanden, aber dass da wirklich so ein bisschen der Wettkampf im Vordergrund steht und nicht irgendwie die Leistung, finde ich cool. Yes.
Aber wie findet ihr denn das dann, wie findet ihr das denn, dass dann erfahrenere Starter da teilnehmen können? Ich meine, das ist ja auch generell immer, finde ich, so ein bisschen, wenn bei Big Bullfight jemand hingeht, der irgendwie über 400 Dots hat oder, weiß ich nicht, wenn da irgendwelche krassen Leute auf so eigentlich schon für Anfänger, ich finde ja Bending Bars ist ja auch so ein bisschen für Anfänger eher da, ne, dass man sich da reinfinden kann. Und wenn dann halt schon sehr gestandene Leute da hingehen, ich meine, andererseits, die suchen halt vielleicht auch ein paar Wettkämpfe, wenn du nur auf deine LM gehst und DM, ist vielleicht auch manchmal wenig und du schaffst es nicht. Und eigentlich sollte ja sowieso der Konkurrenzgedanke jetzt nicht so im Vordergrund stehen oder ja, ich meine, wenn du dann gewinnst, was sagt das dann aus? So, naja gut, ich habe bei den Anfängern gewonnen, aber letztendlich wäre eine interessante Frage, ne? Ob man das irgendwie beschränkt, dass man sagt, hey, ist für Leute, die ihren ersten Wettkampf haben, das wäre wahrscheinlich zu doll als Beschränkung, aber vielleicht beschränkt man es ja mit Dots oder
ich weiß, macht
so eine Empfehlung, dass wenn man erst so und so viele Jahre da ist.
Ich weiß gar nicht, ob man das überhaupt beschränken sollte jetzt, also ob man das in der Instanz der VeranstalterInnen sagen sollte, okay, nee, wir wollen jetzt nur in dem und dem Rahmen unsere Starter auswählen. Ich glaube, ich sehe das so ein bisschen in der moralischen Pflicht der Einzelpersonen, dann zu schauen, okay, ja, wir haben jetzt einen Wettkampf, der findet zum allerersten Mal statt und der hat die und die Spezifikation, das ist jetzt im Powerlift schon ziemlich deutlich, würde ich sagen. Da muss ich jetzt als 400 plus Dots Athletin nicht unbedingt hinkommen und irgendwie ein Point proven, will ich jetzt auf Englisch sagen, ich weiß nicht, wie ich das auf Deutsch sagen soll. Ja, finde ich, also sehe ich als nicht unbedingt notwendig an. Man sollte sich schon so seine Konkurrenz suchen und nach oben orientieren und nicht irgendwo hinkommen und sagen, okay, ja, ich stampfe jetzt hier die ganzen Anfänger in den Boden. So.
Ja, aber da setzt ja voraus, dass die das denken. Ich meine, warum gehst du zum Raw Meet? Wahrscheinlich auch nicht, damit die ganzen Anfänger im Boden stampfst, sondern einfach, weil du Bock auf den Wettkampf hast und halt mal auch einen brauchst, ne?
Also dieses Jahr nehme ich ja nicht teil, so also die letzten Jahre. Es war aber auch immer irgendwie schon Konkurrenz da. Also es war ja nicht so, dass ich immer dahin gekommen bin und mit einem meilenweiten Abstand gewonnen hätte, so siehe Sascha, der mich 2022 geschlagen hat, glaube ich. Ja, also da war ja immer Konkurrenz da, auf der TBB Open genau das gleiche und ich bin ja jetzt auch kein jetzt gerade kein DM-Level-Typ, deshalb würde ich mich da, also könnte man, also Kritik ist auf jeden Fall berechtigt, aber ich würde mich jetzt nicht zu den Leuten zählen, die auf Wettkämpfe gehen und da komplett unangefochten gewinnen einfach so.
Nee, das meine ich ja, aber wenn man, ich glaube, du hast schon recht, ne, wenn der Veranstalter sagt, hey, explizit für Anfänger, dann kann man sich da auch ein bisschen dran orientieren. Ich fand es auch cool, dass mit den kleinen Gewichtssprüngen, dass die das ermöglicht haben, weil wenn halt Leute hinkommen und eine 50-Kilo-Bank haben, dann sind halt echt 2,5 Kilo 5% Sprünge, ja.
Bin ich auch sehr großer Fan.
Quick Math.
Bin ich auch sehr, sehr großer Fan von. Es hat das Bending Bars ja, ich glaube, 21 schon oder 22 mit angefangen, mit dieser Regelung zu arbeiten. Und das finde ich gerade bei so, wenn die Bankleistungen in einem gewissen Verhältnis stehen und die Gewichtssprünge in einem gewissen Prozentbereich oder Verhältnis zu der durchschnittlichen Bankleistung der Gewichtsklasse stehen, finde ich, kann das schon Sinn ergeben, da die Sprünge einfach ein bisschen kleiner gestalten zu können. Muss nicht sein, aber finde ich, ist eine sehr, sehr gute Sache.
Einfach die Option zu haben, ist doch eine ganz coole Sache für Leute, die, die das in Anspruch nehmen wollen. Ich meine, da geht es jetzt nicht drum, irgendwie Rekorde zu chippen, sondern das kann man ja dann so einsetzen, dass das auch Sinn ergibt. Ja, aber klingt eigentlich ein sehr cooles Event. Also, ich habe ja gesehen, du hast wirklich auch Hummerköpfe und Champagner serviert bekommen im VIP. Ja,
alkoholfreien Champagner, muss man festhalten an der Stelle.
Ja, klar.
Klare Sache. Alle, du musst nur noch kurz rausdestillieren.
Ja, und ich saß da halt mit meinen Promi-Freunden Max Zinner und Pascal Su. Hab ich da gechillt einfach hinten. Kein Thema für mich.
Kein Thema. Auf Lock.
Ja, aber wenn das nächstes Jahr wieder stattfindet, dann müssen wir da gebündelt als Bird Gang antanzen und unsere Athletinnen stellen, abgesehen von Isa. Die darf da leider nicht starten.
Danke, Artikel 14.
Danke, Artikel 14 und danke unserer moralischen Verpflichtung, die wir hier gerade angeführt haben. Ist es vielleicht nicht so sinnvoll, wenn sie dort startet. Okay.
Okay, vor allem schön, dass wir gerade über das Limit von 400 Dots gesprochen haben und Isa pullt ab mit 500 plus Dots. Alles klar.
Aber spuckt nochmal danach so auf die Plattform. So.
You got nothing on me. Ja, also wir hatten
This ain't even RPE 6.
So richtig Trash-Talken noch.
Gar nicht
komplett cocky. Komplett unnötig einfach.
Und komplett raw den Wettkampf machen einfach. ja, wir hatten nackt. Wie gesagt, hier das kleine Q&A gemacht. Und da war nämlich auch ein Thema vom Lars. Shoutout an den guten Lars. Und zwar ging es darum, dass wir mal auf meinen Case Study Post auf der Bank eingehen könnten. Jetzt haben wir natürlich hier wieder ein paar geile englische Begriffe. Case Study. Ne?
Ja, was heißt das denn?
Ganz klar. Also
Fallbeispiel.
Ich erkläre mal ganz kurz, ich erkläre es einfach anhand von dem Post. Der ist natürlich zu finden auf @kona_dh bei Instagram, der letzte Post.
Und nicht zu finden auf birdgang.powerlifting, weil
Kona sich dachte,
na, so nicht.
Ich mach's noch, Entschuldigung, habe ich vergessen.
Ja, vergessen.
Ja, und zwar ging es eigentlich nur darum, und das tut mir wirklich sehr leid für alle, die kein Denglisch mögen, aber es spricht sich einfach besser. Und zwar ging es um High Frequency Peak Exposure im Bankdrücken. Das kann man wieder auf Deutsch sprechen. Und zwar hatte ich da nämlich die Case Study, und das ist einfach im Endeffekt ein Fallbeispiel von mir aus dem Coaching. Und es ging grob gesagt, schnell gesagt darum, eben dieses Prinzip von dem High Frequency Peak Exposure einfach mal anhand ein Beispiel, was jetzt bei mir eben der Jan war, darzustellen und wie man es benutzen kann.
Und ich muss vorher nochmal erklären, was denn Peak Exposure heißt.
Ja, also, das ist doch auf dem Post zu finden. Also,
wer hat sich das denn noch nicht angeguckt?
Ehrlich.
Frage ich mich.
Im Endeffekt meint das ganz allgemein so natürlich, dass man sehr oft eben in einem hohen Prozentbereich des 1RMs, des Estimated 1RMs, je nachdem, trainiert, dass man Gewichte eben in den Ranges bewegt. Und das eben, ja, wie gesagt, sehr oft, also über die Woche öfter verteilt. Also ich glaube, wenn man jetzt vielleicht ein bisschen so eine kleine Faustregel oder so bringt, ne, dann sagst du, okay, ich mache einmal die Woche ein schweres Bankdrücken und vielleicht an den anderen Tagen ein bisschen leichter. Und an dem Fall vom Jan war es eben öfter schwerer drücken. So ganz gut zusammengefasst. Wie gesagt, der Post ist eigentlich sehr, sehr gut natürlich geschrieben. Sonst hätte ich ihn natürlich nicht gepostet. Klopf auf die Schulter. Danke, Falk. Nein, aber will ich jetzt nicht nochmal erklären. Aber es ging so ein bisschen darum, vielleicht jetzt zu erklären, wie sind wir zu diesem Entschluss gekommen, wie sind wir dahin gekommen, weil ich meine, das ist jetzt vielleicht kein Approach, den man normalerweise irgendwo fährt. Falk macht hier den Jonglierer, okay. Da können wir ja gleich nochmal drauf eingehen. Und ja, also erstmal ganz kurz, ich meine, ihr habt's ja auch durchgelesen, ihr habt mit mir zusammen Korrektur nochmal gelesen auch. Habt ihr so in der Art auch schon mal Bank, gerade jetzt das Beispiel hier bei Bank, für jemanden geplant im Coaching? Noch nicht, anders, was auch immer.
Also nochmal kurz nachzufragen oder zum Klarifizieren. du redest ja, wenn du sagst, öfter mal hohe Gewichte anfassen, ist ja meistens so ein, zwei schwere Sätze wahrscheinlich vor der normalen Arbeitsintensität, sag ich mal, ne? Oder geht's darum, wirklich ganze Trainingseinheiten öfter schwerer zu gestalten?
Ich sag mal, die relative Intensität und die absolute Intensität sind schon höher. Also es ist jetzt nicht so, dass es jetzt immer schwer ist. Es ist jetzt aber auch nicht so, dass es zwei Sätze schwer sind und der Rest dann wieder super leicht. Also es ist auf jeden Fall ein Outlier, so von meinen Bankplanungen. Habe ich jetzt zumindest niemanden, den ich noch so programme, bis auf eine leichte Frau. Aber das ist eben was ganz anderes. So, das denke ich mal, können wir schon mal sagen, das ist einfach was anderes.
Falk, willst du zuerst oder soll ich?
Du kannst gern, wenn du möchtest.
Also, ich habe, glaube ich, keinen Lifter, der nur einen schweren Single zum Beispiel hat pro Woche. Sobald bei mir unter, ich weiß nicht, ich habe auch nicht so viel, obwohl doch, ich habe ein paar 93er, die jetzt auch noch nicht so krass schwere Gewichte bewegen. Aber außer so ein, 220er machen halt alle 2 bis 3 Singles an verschiedenen Einheiten. Und den Approach mag ich halt sehr. Die müssen jetzt nicht alle super schwer sein. Die steigern sich dann auch über die Woche. Aber ein Single pro Woche finde ich da manchmal ein bisschen zu wenig. Ich mache dann halt sehr oft so ein Back-off-Approach. Also es gibt ja einmal Straight-Sets, wo jeder Satz ungefähr gleich aussieht, ne? Gleicher Reps Reserve, RPE. Oder man macht eher so ein Top-Set-Back-off-Approach, wo man einen schweren Satz oder ein, zwei schwerere Sätze hebt und dann ein paar leichtere hinterher schiebt, vielleicht auch ein bisschen höhere Wiederholungsanzahlen beim Back-off, ein bisschen geringere bei den Top-Sätzen. Das, finde ich, funktioniert bei der Bank relativ gut. Aber auch zu deinem Thema so generelle Intensität, also ich halte dich schon sehr hoch bei der Bank, ne? Ich sehe da manchmal Programme, wo quasi die Bank Top-Sätze genauso behandelt werden wie beim Squat und Deadlift und dann wird das so ein, weiß ich nicht, über die Wochen RPI 6, 7, 8, 9 oder sowas. Oder ja, noch leichter. Und ich finde, bei der Bank kann man immer eine RPI schwerer eigentlich schon einsteigen und auch enden. Man regeneriert einfach leichter, macht da auch, wie gesagt, mehrere schwere Einheiten. Und bei, ja, also ich muss schon sagen, dass ich dann deutlich höheres, konstantes Level eigentlich habe. Also ich sag zu den meisten, also bei den vielen Frauen so, oder generell, wenn du unter 100 Kilo drückst, sage ich immer, wir steigen nicht leicht ein und enden schwer, sondern wir steigen schwer ein und enden sehr schwer, so nach dem Motto. Wie machst du das, Falk?
Ja, ich würde mich da, glaube ich, anschließen. Ich habe auch ein paar etwas schwere Dudes, die eigentlich alle so mehrfach in der Woche an die über 90% drücken. Und ich finde das halt sehr, sehr sinnvoll. Ne? Wie Maxi gerade schon gesagt hat, die Bank regeneriert eigentlich ziemlich schnell, mehr oder weniger unabhängig davon, wie hoch dein Körpergewicht und wie deine Bankleistung ist. Also selbst wenn du ein sehr, sehr krasser Bankdrücker bist, ein sehr starker Bankdrücker, ergibt sich das ja aus verschiedenen Faktoren, ist es halt, du liegst halt auf der Bank und bewegst Gewicht von oben nach unten und wieder hoch. So, und es ist, selbst wenn du da mal einen Lift fails oder eine RPE 10 machst, das wirkt sich nicht so krass negativ auf die restliche Trainingsleistung aus. Also es ist halt nicht so systemisch ermüdend wie ein gefailter Squat, wo du dann, weiß ich nicht, vielleicht nochmal 10 Sekunden gegen eine komplett immobile Stange drückst und irgendwann K.O. gehst, sowas passiert auf der Bank halt im Regelfall nicht so, dann geht's Gewicht halt runter, entweder legst du es ab oder lässt es dir abnehmen und dann ist das Ding gegessen. Und dann kannst du ja relativ normal auch deine anderen Arbeitssätze noch weiter durcharbeiten, die im Übrigen bei mir auch relativ hochintensiv sind. Also ich programmiere eigentlich keinen Banktag unter 6 Arbeitssätzen. Würde mir jetzt auf jeden Fall nicht einfallen. Singles zähle ich da jetzt mal rein. Und ich würde sagen, dass 70-80% der Arbeitssätze 3 und weniger Wiederholungen sind.
Ui.
Ja.
Also ich habe auch sehr viel, aber mache dann meistens die Backoffs nicht über eine 4 oder macht, Entschuldigung, mit API nicht über eine 6 oder sagen wir mal 6-7, dass so der erste vielleicht eine 6 in Reserve ist, eine API 6 und der letzte vielleicht eine API 7. Also ich mache da auch gern mal, weiß ich nicht, 8 Doubles oder sowas oder 6 Triples. Aber dann halte ich, gebe ich eher ein schweres Set und halte dann die Backoffs eher leicht, dass die dann nicht zu doll.
Ja, ich überlege gerade mal, ob ich hier auch mal kurz eine Case Study
Also ich muss auf jeden Fall sagen,
so schön gesagt haben.
In Bezug zu der Case Study ging es eigentlich darum, dass wir angefangen haben mit der Zusammenarbeit und das war so ein recht, ich sag mal, klassisches Bankprogramming, wie man es jetzt halt wirklich kennt von verschiedensten Coaches, verschiedensten Ansätzen, verschiedensten Programmen. Also das war jetzt nichts Außergewöhnliches. Aber ich habe schnell gemerkt, auch anhand von einem guten Feedback, dass die Bank einfach, also gerade der Primary Tag meint den wichtigeren Tag, sag ich mal, den primären Banktag in der Woche, dass der einfach besser funktioniert und auch ein bisschen konstant besser funktioniert, wenn einfach so ein gewisses Fatigue-Level schon vorherrscht. Was manche vielleicht sagen so, ey, ist nicht so gut, ich fühle mich ein bisschen vertiegt, Ellenbogen, Brust, keine Ahnung, alles so ein bisschen. Ich glaube, das kennt ja jeder. Aber da haben wir halt gemerkt, dass es besser funktioniert, wenn da einfach ein höheres Fatigue-Level herrscht. Aber auch, wenn einfach mehr Übung mit schon subjektiv natürlich schwereren Gewichten da ist. Einfach, weil Jan eben sehr effizient auch drückt. Also da ist jetzt nichts, dass ich sagen kann so, boah, Leg Drive ist schlecht, da ist oftmals so die Rap immer unterschiedlich. Da ist dann oftmals Positioning-Problem oder sonst was. Das ist alles super, super konstant und das macht es natürlich dann sehr einfach und sehr reproduzierbar auch.
Ich würde aber sagen, dass auch gerade in dem Fall, also in dem Negativbeispiel, was du gerade genannt hast, von es gibt Leute, die haben eine inkonstante Banktechnik, dass sich da das mehr an höherer Exposure auch lohnt. Also ich glaube, dass das sehr damit zusammenhängt, dass die Leute halt wahrscheinlich dann zu niedrig intensiv trainieren und es nicht schaffen, dann die Technik oder die gute Technik oder die effiziente Technik, wie man es auch benennen möchte, auf die schweren Lifts zu übertragen. Und dafür, finde ich, kann es sehr sinnvoll sein, mehr schwere Lifts zu üben, würde Maxi jetzt wahrscheinlich sagen. Also da sehe ich dann schon auch eher eine Anwendbarkeit als eine Nicht-Anwendbarkeit.
Man muss halt sehen, wenn man ein sehr schweres Gewicht bewegen will, zum Beispiel auch beim Squat, ne, dann will man ja schon was ähnlich Schweres mal im nahen Abstand gebeugt haben. Du machst ja nicht die ganze Zeit, weiß ich nicht, du willst 200 Kilo beugen und machst die ganze Zeit nur 150 und dann auf einmal 200. Das wird dich halt erstmal überfordern. Das heißt, man will ja vorher ein nicht ganz so hohes, aber ein Gewicht bewegt haben, was einen gut darauf vorbereitet. Und jetzt muss man, glaube ich, sehen, dass einfach bei der Bank diese Abstände halt viel kürzer sind. Das heißt, du verlierst viel schneller dieses Gefühl, vorbereitet zu sein. Also du detrainst, nennen wir das dann quasi. Und es macht ja auch Sinn. Es ist halt halb so großer Weg wie bei einem Deadlift zum Beispiel. Es sind viel kleinere Muskeln, wenn man jetzt so Brust und Trizeps anguckst im Vergleich zu Glut und Quad. Und dann, wenn man sich fragt, okay, wie würde ich einen Max-Out für einen Deadlift gestalten? Und dann, wie würde man was für eine kleinere Range of Motion, also übertrieben jetzt mal, einen Bizeps-Curl oder sowas. Den kann man ja nicht so selten ausmaxen wie jetzt ein Deadlift oder so. Oder man sieht es ja auch beim olympischen Gewichtheben. So, da wird ja viel häufiger Peak Exposure gemacht. Und bei der Bank ist es, glaube ich, ein recht ähnlicher Fall. Was man da, glaube ich, Also man will ja gerne was, was man direkt so probieren kann, vielleicht im Training. Da habe ich etwas Cooles von Joe Stanek gehört und der hatte heute einen Podcast rausgebracht. Der hat gesagt, er fragt seine Lifter immer, wie schwer sich das Gewicht angefühlt hat und wie sich die Bewegung angefühlt hat. Also einmal, how heavy did the load feel and how did the movement feel, glaube ich. Und er will halt abfragen, einmal wirklich diese Vorbereitung, warst du gut vorbereitet auf das Gewicht? Und wenn man gesagt hat, ey, es hat sich einmal schon beim Unracken super schwer in den Händen angefühlt, dann ist es vielleicht ein Zeichen, dass man die Einheit davor was Schweres mal auch anfassen sollte oder näher an dem Tag dran schon was Schweres gehabt haben sollte. Und wenn sich das die Bewegung einfach ungeübt anfühlt, einfach vielleicht mehr Sätze oder ein paar leichtere Backoffs aber näher an den Tag ranbringen. Also genau, Gewicht fühlt sich schwer an, eher einen hohen Single vielleicht schon vorher mal probieren. Bewegung fühlt sich komisch an, vielleicht mal so ein paar leichte Sätze am Tag davor machen oder einen Tag entfernt. Cool, wie hat sich denn dann ergeben? Also wie haben sich die ausgezahlt, die High-Frequency-Peak-Exposures?
Eigentlich muss ich sagen, waren es recht simple PRs. also waren Single-PRs, waren Double-Triple-PRs, Off-Reps-PRs, Tempo-Single-PRs. War wirklich eigentlich überall PRs und es waren auch teilweise PRs, die laut Jan seit mehreren Jahren bestanden haben und das ist natürlich für mich ganz cool zu wissen, weil dann weiß ich, okay, da sind wir anscheinend dann schon mal auf der richtigen Spur, wenn wir damit, ich sag mal, relativ wenig Anpassung schon so viel rausholen können. Das ist natürlich ganz schön. Ist natürlich auch, klar, ein Wunschdenken, also ist jetzt heißt jetzt nicht, dass jeder sehr schwer drücken muss und auf einmal alle PRs bricht, aber in dem Fall war das eben sehr, sehr, ja, sinnbringend, erfolgbringend.
Ja, als kleiner Zusatz dazu, warum die Frage überhaupt so sinnvoll ist, man könnte sich ja denken, okay, die Antwort darauf ist jetzt natürlich PRs. Es gibt aber auch verschiedene andere Metriken oder Maßstäbe, an denen man das feststellen kann, zum Beispiel gleiches Gewicht bewegt sich schneller. Es muss nicht unbedingt leichter sein, aber schneller und effizienter. Die Technik sieht besser aus, die Technik wird konstanter, etc. pp. Also es gibt ganz viele verschiedene auch Nuancen, die man da betrachten kann. Und es muss nicht unbedingt sofort der absolute Zahlenwert sein, der da beobachtbar ist.
Nee, also die Sachen, die kamen auch wirklich eher so ein bisschen so am Anfang von dem, oder das heißt am Anfang, aber während des Blogs durch. Auch so ein bisschen so, hey, jede Session fühlt sich einfach wirklich subjektiv sehr gut an. Ich fühle mich einfach gut auf der Bank, so. Und das waren wirklich dann, wie du schon sagst, so auch Raps, die einfach super leicht bewegt wurden, die halt schnell waren. So, die waren einfach, sahen optisch super schnell aus und ich wusste, okay, hey, wir sind jetzt schon in einer Range, wo es normalerweise auch schon schwerer wird, wo es langsamer wird. Und dass die Sachen dann immer noch so leicht waren, hat mich natürlich sehr gefreut und dann konnten wir das Ganze auch sehr gut beenden da irgendwo. Maxi hatte, glaube ich, noch irgendwas dazu, aber
also, falls ihr mit dem Thema durch seid, würde ich da gerne mal eine Brücke so ein bisschen schlagen zwischen diesem modernen Stil von Programming und so der Oldschool-Variante. Weil das ist mir in den letzten Wochen noch mal ein bisschen aufgefallen. Ich habe mich ja sehr mit Joey Flex zum Beispiel beschäftigt, sehr viel angehört von ihm. Dann habe ich das THG-Mentorship gemacht. Also, und auch durch den Podcast kriegen wir ja auch viele Eindrücke, wie das andere Coaches machen. Und was mir da sehr aufgefallen ist, wo ich auch sehr froh bin, jetzt ein bisschen Input von der Seite, von der modernen Seite zu bekommen, das ist ja letztendlich auch, wie wir das machen, was so der große Unterschied ist. Joey Flex vielleicht so einer, der so ein bisschen das Zwischenglied bindet, der ja auch eher sagt, hey, es geht nicht darum, mehr zu machen, sondern wie man es macht, mit API und Topsätzen zum ersten Mal gearbeitet hat. Und was mir so ein bisschen einfällt, oft ist bei der alten Schule so das große Konzept Volumen. Wir pushen Volumen und wollen damit fast alles lösen. Während ja die moderne Schule eher so ein bisschen ist, wir versuchen den Mikrozyklus so aufzubauen, also Mikrozyklus in dem Fall meistens halt eine Woche, ne? Dieses Wochendesign so aufzubauen und die Blockdesign so aufzubauen, dass er effektiv wird und damit Probleme zu lösen. Und ganz ehrlich, mehr machen kann man halt immer, das ist halt auch eine sehr leichte Lösung und dann versuchen jeder, also es gibt natürlich nur Zwischenstufen, ne? Und auch Oldschool-Coaches werden schon versuchen, mehr Volumen so sinnvoll wie möglich anzuordnen, zu experimentieren, hey, wie können wir das denn so stacken, dass der Lifter nicht krachen geht? Aber man merkt schon eine große Differenz so zu modernen, ich sag jetzt mal Powerlifting Now, PRS, diese ganze Schule, an der wir uns ja, denke ich, auch viel orientieren, wie smart man das einfach anordnet und dann nicht fragt, ah, oh, es geht nicht voran, ja, lass mal mehr machen, sondern dass man erstmal fragt, können wir vielleicht ein paar Räder drehen, dass wir vielleicht sogar weniger machen müssen, aber es einfach effektiver angeordnet ist. Nicht immer ermüdet ins Training geht und dann ist die Leistung da wieder schlecht und von dieser geringeren Leistung wächst man dann nicht, sondern dass man die vielleicht so anordnen kann, dass man an wichtigen Tagen Peak-Performance zeigt. Und da muss man schon sehr kreativ sein, ne? Es ist auch mitunter nicht so, also einfach mehr zu machen ist halt einfach, ne? Okay, da ein Satz mehr, da eine Rap mehr, da noch 5 Kilo mehr. Das kann man auch leicht tracken und beobachten. Und das finde ich immer ganz spannend, aber ich muss jetzt auch wieder sehen, auch so bei verschiedenen Case Studies und wie das moderne Coaches machen, die ja mitunter sogar das Volumen eher gleich lassen, so ihren Mittelwert finden und versuchen dann so eine Anordnung zu finden, wie sie die Intensität immer wieder pushen und runterbringen. Ich würde schon sagen, dass das einfach der nicht nur modernere Ansatz und das alte ist so alte Schule, ich würde fast sagen, das andere ist veraltete Schule mitunter.
Ui, ui, ui.
Okay.
Harter Front.
Joey Flex kann sich dazu jetzt nicht äußern, aber
ich würde ihn gar nicht da so mit krass reinziehen. Also er ist da wirklich, also alles, was ich von ihm gehört habe, sind mitunter richtig gute Ansätze, dass man nicht irgendwelche Werte erzwingt, dass der Main Day performen muss, ne, und dass man sich dann nicht irgendwie falsches Ego an dem Secondary Day bringen muss.
Ja.
Er war ja auch wirklich einer der ersten Leute nach Mike Toshier wahrscheinlich, die gesagt haben, wir fangen mal mit Topsätzen an, ne? Dass wir Year-Round Singles haben, die dann auch vielleicht leicht sind, arbeiten mit API, da wurde er damals für belächelt so. Und ich denke aber wirklich, was heute passiert, ist einfach wirklich ein anderes Level. Das ist nicht nur ein anderer Stil. Das muss man wirklich sagen, wenn man das damit untervergleicht mit anderen Systemen. Und dann nehme ich auch so Sachen wie TSG, nicht in allen Bereichen, aber in bestimmten Bereichen gucke ich mir das an und denke mir, Leute, das ist einfach völlig veraltet so oder völlig, es ist viel simpler gedacht, aber gar nicht, es ist beschränkter, eingeschränkter gedacht. Weil letztendlich auch in diesem modernen Style, wenn man irgendwann nicht mehr weiterkommt, ja, dann macht man halt einen Satz mehr, aber das ist jetzt auch nicht. Und dann hat man das vielleicht aber dauerhaft gefunden, wo man halt dauerhaft Fortschritt macht, dieses Level. So, wie seht ihr das? Steile These, finde ich. Da mal ein bisschen den Hammer rausholen.
Finde ich, ist jetzt, also was heißt These? Ist, ich meine, es ist im Endeffekt ein Ansatz von vielen, klar. Aber ich glaube, das ist ja auch das alles, wie wir uns so ein bisschen orientieren, wie du es eh schon gesagt hast. Deswegen gehe ich davon mit. Also da bin ich auch echt froh, dass wir da, sag ich mal, auf einer Wellenlänge sind. Und was deswegen klappt das Ganze hier wahrscheinlich auch so cool. Und nicht, dass hier einer ist, der sagt, nein, man muss nur XYZ und nicht ABC machen. Das finde ich ganz cool, dass wir da so ein bisschen auf jeden Fall zusammen viben.
Ja, da würde ich mich, glaube ich, auch anschließen, dass wir alle so diesen Ansatz vertreten oder die Ansicht vertreten, dass wir möglichst individuell auf Athletinnen und Athleten eingehen müssen, um da jeweils herauszufinden, was für die Person gut funktioniert und nicht irgendwie ein allgemeingültiges, in Anführungsstrichen, Konzept zu finden, was wir allen überstülpen und dann einfach nur sagen, okay, ja, du musst jetzt einen Satz mehr machen zum Beispiel, sondern auch mal ein paar andere Stellschrauben betrachten, um zu gucken, was kann man da jetzt machen. Das kann unter anderem sein, einen Satz mehr zu machen, es kann ein Satz mehr sein in Kombination mit anderen Dingen. Die Bandbreite ist einfach recht groß und ich finde gut, dass wir verstanden haben, dass die Bandbreite recht groß ist und dass es halt nicht die eine Lösung gibt für unspezifische Probleme.
Das ist auch das, was ich so letztes Mal gemeint habe. Ich glaube, es gibt jetzt nicht so diese eine Methode oder diesen einen Weg oder diesen einen Programming-Stil von einem Coach, der ihn gut macht, sondern ich glaube, einen guten Coach macht es einfach aus, wenn er checkt, das war, womit ich vielleicht oft Erfolg habe, heißt nicht, dass es das Einzige ist und dass es der einzige Weg ist, sondern einen guten Coach macht einfach eine gute Kommunikation aus und dass man sich eben da zusammen, in einer Zusammenarbeit ein bisschen was aufbaut. Und ich finde, das ist viel, viel wichtiger, als wenn du bei dem krassesten, besten Coach überhaupt bist, aber der einfach nicht kommunizieren kann und dann einfach sagt, ja, aber ich habe damit eigentlich immer Erfolg und du musst es jetzt so machen. Und ja, okay, ich weiß zwar, was du meinst, dann mache ich hier mal ein bisschen was, aber es sind dann so Alibi-Changes und du weißt, okay, so richtig hat sich trotzdem nichts getan. Ja, Ich würde sagen, damit haben wir das Thema auch eigentlich ganz cool abbearbeitet aus verschiedensten Perspektiven. Und dann haben wir jetzt eigentlich noch genügend Zeit, auch ein bisschen ausführlicher auf ein paar, einfach ein paar Fragen etwas ausführlicher zu beantworten.
Let's go.
Ich würde sagen, ich mache das auch einfach hier chronologisch, wie die Fragen reinkamen. Und zwar die erste Frage, die ich euch mitgebracht habe. Da hat jemand gefragt, wie spricht man es am besten an, wenn man sich in seinem Coaching nicht gut aufgehoben fühlt? Und das ist ja auf jeden Fall ja schon eine größere Sache, eine wichtige Sache.
Und du hältst es jetzt erstmal für keine gute Idee, den Namen hier mit zu droppen?
Ich würde niemals den Namen hier droppen.
So, dass ich es dann rausschneiden müsste und wir das nochmal aufnehmen müssen.
Und ich bin auch mega froh, dass wir einen sehr guten Cutter haben, der alle meine Fehler auswügelt. Es tut mir wirklich leid, Maxi, es tut mir wirklich leid. Nein, also natürlich, wenn ihr Fragen stellt, dann sollen die anonym bleiben. Und das ist hiermit natürlich auch erledigt. Also es ist weiterhin anonym. Auf jeden Fall würde ich mal sagen, ganz ehrlich, sprich erstmal voll und ganz an, dass du mit irgendwas gerade nicht ganz zufrieden bist. Das ist mega unangenehm, das Gespräch wahrscheinlich. Das ist unangenehm für dich und wahrscheinlich auch dann für deinen Coach. Aber im Endeffekt ist es ja trotzdem auch ein bisschen eine Beziehung, ein Zusammenspiel. Und da ist es eben super wichtig, wie in jeder anderen Beziehung auch, die du hast, sei es jetzt Liebesbeziehung oder was auch immer, da Probleme anzusprechen. Und ich würde eben ja da schon mal anfangen, dass du da einfach schaust, das Problem direkt anzusprechen. Mach dir vielleicht ein bisschen so ein paar Stichpunkte, was dich stört, dass du auch so ein paar Argumentationssachen irgendwo hast, die greifbar sind und nicht einfach dich vor die Kamera setzt oder vor ein Handy setzt in einem Call und sagst, das ist irgendwie scheiße. Passt, oder mach mal Schluss jetzt hier. So, das bringt halt gar nichts. Aber ja, das wäre schon mal. Falk, was machst du da? Falk will sich übrigens melden, deswegen halte ich
das. Der hat anscheinend dringendes Äußerungsbedürfnis.
Deswegen halte ich das jetzt hier ganz kurz. Sprich es an.
Nee,
und, ja. Ja, wie gesagt, sei ein bisschen vorbereitet auch mit dem, was du sagst. Und auch wenn es vielleicht ein bisschen, ich will es mal nicht sagen, komisch ist oder was auch immer, aber du kannst gerne einem von uns natürlich auch mal eine Frage schreiben, ob das, was dein Coach macht, vielleicht ist, ob das normal ist, was auch immer, ob das, ob du da irgendwas überdenkst oder sonst was. Da versuchen wir natürlich dir gerne auch zu helfen, weil irgendwo wollen wir ja trotzdem, dass dieses ganze Coaching-Ding auch für dich funktioniert und dass du damit happy bist. Und deswegen lasse ich jetzt auch nochmal Falk was sagen, weil der hippelt hier auf seinem Stuhl wie so ein kleines Kind durch die Gegend.
Man muss halt auch mal ganz ehrlicherweise festhalten, dass wir auch davon überzeugt sind, dass es bei uns jeweils am besten funktionieren würde. Aber, oder? Ja, kann man doch schon so sagen.
Komplett.
Mir fallen dazu ein paar Punkte ein und ein Beispiel, und das will ich kurz auch ohne Namen beschreiben und erklären und was ich davon halte. Also, ich habe, glaube ich, sogar in unsere Liste, in meine Liste oben reingeschrieben, Verpflichtungen oder Eingeständnisse, die man als Coach eingeht, und Ranking der eigenen Athleten nach Priorität. Das machen wir aber gleich. Was ich als Grundsatz festhalten möchte, ist: Wenn du dich unwohl fühlst mit deinem Coach, ist es schon mal ein schlechtes Zeichen. Also wenn du nicht das Gefühl hast, dass du bei deinem Coach alles ansprechen kannst, aus irgendeinem Grund, ist es sein Problem oder ihr Problem, wie auch immer. Also wenn du dir denkst, ich glaube, wenn ich das jetzt bei ihm anspreche oder bei ihr anspreche, dann haben wir richtig Stress miteinander. Und das sollte nicht sein. Also ich finde, als Coach, du bietest eine Dienstleistung an, die Leute bezahlen dich dafür. Du musst jetzt nicht, ihr geht keinen freundschaftlichen Bund aufs Leben ein, und du musst jetzt nicht enttäuscht sein oder so sehr von dir selbst überzeugt, dass du den heiligen Gral im Coaching gefunden hast. Das ist nie der Fall. Ja, es kann gut passen, es kann aber auch nicht gut passen, und die Möglichkeit muss man einräumen. Und das fuckt mega ab. Komplett, verstehe ich, sowas anzusprechen. Und dass da irgendwie Reaktion kommt. Und man weiß ja auch, okay, das wird dem anderen gegenüber jetzt auch nicht so schmecken. So. Aber einem guten Coach, und ich unterstelle jetzt einfach mal, dass es ein guter Coach ist, ist es auch tausendmal lieber zu wissen, wenn dich was stört, als es nicht zu wissen. Und am Ende meldest du dich nicht mehr oder so. Oder weiß ich. So.
Da gehe ich
also
voll mit.
Man möchte ja als Coach auch so ein bisschen Raum für Verbesserung haben und nicht auf der Stelle treten. Und wenn man jetzt, vielleicht ist es auch nur ein individueller Fall, das kann natürlich sein, auch wenn das da zutrifft, dann kann man das in den Pool von Feedback mit reinwerfen und entweder arbeitet man dran und sagt, okay, das ist wirklich eine Schwäche von mir, oder man sagt, okay, dann passt es jetzt einfach zwischen uns nicht und das ist völlig neutral und völlig wertfrei, weil das nichts Schlimmes ist. Es ist völlig normal, dass es zwischen zwei Menschen auch mal nicht passt. Und dann kann man das auch so festhalten und kann dann sagen, okay, dann ja, such dir am besten einen anderen Coach und cool, so. Wir können ja trotzdem Kontakt halten, du kannst mich ja updaten oder so, wie es bei dir läuft. Interessiert mich ja auch. Wir haben uns ja sonst ganz gut verstanden. Maxi will noch was sagen und danach gehe ich noch auf ein Beispiel ein.
Ich habe aus dem Sportpsychologie-Seminar da ein relativ gutes Step-by-Step-Beispiel für so eine Gespräche gefunden. Und da sind ein paar Sachen, die jetzt noch nie angesprochen wurden. Einmal, dass gutes Timing und eine klare Message wichtig ist. Und sie hat damals gesagt in dem Seminar, dass sowas relativ schnell angesprochen werden sollte. Man kann sich mal selber beobachten, ob sich was verändert hat in der Situation, aber man trotzdem gewartet hat und deswegen im Kopf das Problem immer schlimmer wird. Und oft ergibt sich das, dass sich das Problem, obwohl sich gar nichts ändert, immer mehr im Kopf hochspielt und einen immer mehr frustriert. Das heißt, nicht zu spät ansprechen, wenn einem sowas nervt, sonst wird es eigentlich immer schlimmer, obwohl sich gar nichts ändert. Und oft merkt es auch der andere nicht. Und dann ist es halt wichtig, dass man sowas lösungsorientiert rangeht, keinen aggressiven oder so passiv-aggressiven Unterton hat. Und hier sind so drei Schritte beschrieben. Einmal die Situation ansprechen, dann erklären, was so die Ziele sind und wie das gerade die Person oder die Beziehung beeinflusst und dann teilen, was man denkt, was denn das Richtige wäre. Ganz wichtig noch ist, das Medium sollte dem auch gerecht werden. Also vielleicht nicht per Handy irgendwie WhatsApp-Nachricht schicken, sondern dafür vielleicht mal ein Telefonat oder ein Videocall nehmen, wenn es einem wichtig ist. Und man sollte sich natürlich schon irgendwo fragen, glaubt man, es hat einen Sinn, das zu klären, oder hat man einfach gemerkt, das Coaching ist einfach nichts für einen? Und dafür muss man es ja auch ausprobiert haben. Das merkt man manchmal erst nach ein paar Monaten. Und genau, wenn man der Meinung ist, es macht Sinn, da noch was zu suchen, kann man das so machen und sollte das auch so machen. Und wenn man irgendwann der Meinung ist, hey, das funktioniert, ich würde mich jetzt nicht nochmal für diesen Coach entscheiden, dann ist es auch okay, was zu beenden. Das kann man erst im Nachhinein wissen.
Ja.
Sehr gut.
Falk kommt jetzt mit Dings um die Ecke.
Was mir jetzt am Wochenende auf dem Powerlift aufgefallen ist und das engt das Ganze ja schon wieder ein bisschen ein, aber auch auf anderen Wettkämpfen ist, dass es wohl bei einigen Coaches in Deutschland so mehr oder weniger normal ist, die eigenen Athletinnen und Athleten nach Wertigkeit zu ranken. Heißt, also kann man daran ablesen, dass für einige Athletinnen und Athleten zu Wettkämpfen gefahren wird und da eine Betreuung ausgeführt wird und für andere nicht. Und nicht in dem Sinne von, okay, wir haben hier jetzt zwei verschiedene Wettkämpfe. Person A startet, sagen wir mal, ich wohne jetzt in Leipzig, die eine Person startet in Halle und die andere Person startet in Köln. Und ich fahre zu der in Halle. So, dann ist ja klar, okay, ich habe jetzt einen kürzeren Weg, das bedeutet für mich weniger Mehrkosten, blablabla. So, also da ergibt sich ja wenigstens eine Logik hinter der Entscheidung, die nicht zwangsläufig an die Person gebunden ist. Aber wenn zwei Personen am gleichen Tag auf dem gleichen Wettkampf, vielleicht nicht in der gleichen Gruppe, starten und ich zu der einen hinkomme und bei der anderen wieder wegfahre, finde ich, ergibt das sich dann schon
wild.
Ergibt sich dann schon so ein, ja, wie so ein Ranking nach, okay, ich mag die Person lieber und für die Person mache ich das. Und das finde ich ist ein Riesenproblem. Also wenn euch das bei eurem Coach auffallen sollte, also wirklich so ein konkretes Muster, so ein konkretes Beispiel, okay, für die Person wird irgendwie immer zum Wettkampf gefahren und für mich nicht, obwohl wir am gleichen Tag starten, ist das schon ein bisschen schwierig.
Aber das, ich weiß nicht, das würde ich auch krass einschränken. Also bei dem Beispiel wird es ja sehr offensichtlich.
Ja.
Noch so ein anderes offensichtliches Beispiel, wenn man sehr raushängen lässt, welchen Trainee man lieber mag oder sowas. Also da, ganz ehrlich, jeder von uns hat einen Trainee, wo er sagt, der fiebert man besonders mit oder da ist einfacher oder mehrere, ne?
Nö, das kann man ja auch nicht. Ich mag verbieten, alle, aber okay, Maxi, schön, dass du deine so kategorisierst.
Aber man darf sich halt dann nicht so verhalten, so. Weißt du?
Genau, also ich finde, es sollten alle zum gleichen Treatment kommen. Aber ja, wir haken das Thema jetzt ab. Ihr habt jetzt unsere Meinung zu Coaches gehört. Wenn ihr Probleme habt, sprecht die an. Das ist das Wichtigste. Und wenn ihr die Probleme mit dem Coach nicht lösen könnt, dann kommt zu uns. So.
Ja, dann haben wir noch hier was anderes. Und zwar, also das sind jetzt erstmal die seriösen, bevor ich die unseriösen Q&A-Fragen dann auspacke, ganz, ganz, ganz klar. Und zwar, das ist von jemandem, der mich mal gefragt hat, hey, wie ist das mit Coaching, bla bla bla. Ich habe gesagt, so und so läuft das. Ah, okay, da habe ich jetzt ehrlich gesagt nicht so Geld und Ressourcen für, aber kannst du vielleicht irgendwas empfehlen, wie auch immer. Und ich habe gesagt, ey, ganz ehrlich, nimm dir den PRs-Performance-Plan, schau, wie du den für dich so ein bisschen am besten gestalten kannst. Der ist for free, der ist gut, der ist cool, wie auch immer. Und dann war eigentlich seine Frage dahingehend, also es geht eben um da jemanden, der mit so einem fertigen Plan trainiert, das Trainingsmax strategisch erhöhen und wahrscheinlich unterschiedliche Ansätze dazu. Das Trainingsmax, also bei diesen ganzen Programmen, auch jetzt bei dem von PRs Performance, hast du am Anfang, bevor du es startest, so die Möglichkeit, deine 1RMs reinzustellen. Schreibst du da irgendwie so rein und dann rechnet der dir das eben automatisch alles für die ersten Wochen aus in dem Block. Das Ding ist dabei, du erhöhst dein Trainingsmax nicht. Also du änderst die Werte nicht. In den meisten guten Programmen, wie jetzt zum Beispiel auch eben der ist, den du da jetzt trainierst, geht es eben darum, dass du in einer bestimmten Woche 4 oder 5, glaube ich, in dem Plan oder 6, wie auch immer, so ein bisschen wie so einen schweren Satz irgendwo hast, der dir eine gewisse Art an Wert ausgibt, um dann in die nächsten Blockwochen reinzusteigen. Also der ist ja auch unterteilt in verschiedene Blöcke. Und deinen Trainingsmax testest du nicht. Also du testest nicht nach 4 oder 5 Wochen dann dein neues 1RM, sondern das funktioniert dann eben mit so einer Estimated 1RM-Formel. Also das rechnet dir dann anhand deines submaximalen Satzes. Du machst zum Beispiel 200 für 4 Wiederholungen, ist eine RPE 9 und dann hast du da eben am Ende was Neues stehen, mit dem du dann deine neuen Blockwochen bestreiten kannst. Also ich selber würde es jetzt nicht so machen. Ich weiß nicht, ich höre mir gleich nochmal die Meinung von meinen zwei Mäusis hier an, aber ich glaube nicht, dass du dein 1RM oder dein Trainingsmax da groß anpasst innerhalb des Trainingsplans.
Ich kann was dazu sagen, weil ich genau den Plan jetzt auch jemandem empfohlen hat, der meinte, hey, ich starte gerade rein.
Ja.
Und da gibt's ja genau dazu ein Video, auf jeden Fall das mal angucken. Da geht der Steve DeNovi auch darauf ein, dass er sagt, die sind schon so konzipiert, dass man mit einer Verbesserung rechnet und die aber nicht mit einem Block dann da reintippen soll. Die kann man dann beim nächsten Block reintippen und dann ist es halt nicht at 9, sondern at 8,5 der letzte Satz oder at 8. Und dann kann man im nächsten Block das erhöhen. Oder ich glaube dann eher vieles für einen Zyklus zu machen. Und wenn es dann alles wirklich so lächerlich leicht ist, klar, kann man dann schon mal ein bisschen anpassen, aber der ist so ausgelegt, dass man am Ende das dann updatet.
Ja.
Wie bei so prozentbasierten Plänen wahrscheinlich.
Eigentlich recht straightforward. Du rechnest da nicht groß selber was rum, schreibst gerade nicht irgendwas groß in der Gegend rum und sagst, ich teste jetzt, sondern das passiert mit eben den Wochen. Dann barfuß Deadliften und im Wettbewerb mit Schuhen. Jein, also im Wettkampf hast du auf jeden Fall die Regel, dass du natürlich ein geschlossenes Schuhwerk tragen musst. Das müssen jetzt natürlich keine krass hohen Schuhe mit Absätzen sein. Also wenn du siehst, bei vielen, die tragen dann so ganz, ganz minimalistische Slipper. Boah, Alter. Und wie jetzt zum Beispiel die Notorious Lift, wie die Schuhe wie eben von Avances. Die gibt's ja auch noch von A7 und 44 anderen Herstellern in Variationen. Und dementsprechend würde ich dir auf jeden Fall empfehlen, hol dir so einen günstigen Slipper. Also schreib mir da gerne noch mal auch auf Instagram, wenn du da eine Recommendation haben willst, die günstig sind. Denn es lohnt sich auch immer, wenn du einfach so trainierst, wie du auf dem Wettkampf auch stehst. Weil wenn du nämlich die ganze Zeit barfuß trainierst und musst dann auf einmal in Converse oder so oder Vans trainieren und bist dann da 2 Zentimeter höhere Sohle, das ist halt auf jeden Fall sehr, sehr komisch. Also, ja, ich weiß nicht, habt ihr dazu irgendwas zu sagen? Ich glaube, auch recht straightforward.
Eigentlich nicht, ja. Es wird jetzt wahrscheinlich für die meisten nicht so einen riesen Unterschied machen, ob sie jetzt im Training irgendwie barfuß heben und dann im Wettkampf auf einmal in Vans so, I mean, so, okay, 2 Zentimeter, aber die fühlst du jetzt nicht so krass. Ja, vor allem, wenn du nicht so richtig im Liberalo-Genre würde man sagen, High-Performer bist.
Dann was quatschst du denn da?
Kennst du denn nicht die Memes?
Werden diese Mini-Veränderungen jetzt keine riesen Auswirkungen haben. Es wird sich, wie Kona schon gesagt hat, einfach ein bisschen komisch anfühlen, ja. Weil die Zehen dann nicht so viel Platz haben und so, blablabla, da kann man sich da Barfußschuhe kaufen. Blablabla. Ja, aber zieh sie einfach an, so. Also wir würden ja wahrscheinlich grundsätzlich empfehlen, mach jetzt im Training nichts großartig anders als im Wettkampf, was deine Equipment-Auswahl angeht. So.
Ich glaube, das Geilste, was du dir wahrscheinlich günstig schnell holen kannst, ist, du gehst in deinen nächsten Decathlon und holst dir aus der Schwimmabteilung irgend so einen Badeschuh, den du wahrscheinlich an irgendeinem Rocky Beach anziehen würdest. Schau dort die 3 Fragezeichen.
Justus Kona, Alter.
Wow! Den dann zu einem steinigen Strand anziehen würdest. Ich glaube, da bist du mit 5 Euro wahrscheinlich gut dabei und im Endeffekt ist es nichts anderes als eine Socke, die du drüber stülpst.
Jo.
Okay, dann haben wir hier noch eine Frage, die finde ich ganz cool. Können wir vielleicht mal schauen, dass wir die ein bisschen vielleicht in ein paar kurzen Sätzen oder Schlagwörtern zusammenfassen. POV eines Coaches am Wettkampf. Ich gebe mal Maxi das Wort. Maxi, packt es mal in 5 Wörter zusammen.
Kannst du mal die Frage wiederholen? Ich war gerade abgelenkt.
POV eines Coaches am Wettkampf.
Ist das eine Frage? Also ich bin immer aufgeregt und dann nach dem zweiten Tag bin ich immer gechillt. Oder soll ich jetzt sagen, morgens, der Schweiß steht mir auf der Stirn. Ich gehe erstmal auf Toilette.
Du solltest ja 5 Wörter sagen.
5 Wörter.
Oder 5 kurze Phrasen.
Ja.
Belohnend, Nervenkitzel, Ruhepol.
Okay. Also du meinst wahrscheinlich, dass du im Endeffekt dann der Ruhepol für deinen Athleten bist?
Ja, ja. Ah,
das ist cool. Das waren jetzt mehr als 5.
Okay. Vorbereitung.
Okay.
Und
Sportkleidung.
Jogginghose.
vielleicht noch. Ja, einfach, ich sage jetzt trotzdem einen Satz, auch wenn es kein Wort ist, aber so gute Atmosphäre im Warm-up schaffen.
Okay.
Den Dreck wegbringen und sauber.
Falk, was sind deine Phrasen?
Meine Phrasen, also ich werde mich jetzt nicht an
Phrasen, ich dachte Wörter.
Fixe Worte halten. Also ich bin oft nervös. Ich versuche mir das aber nicht anmerken zu lassen. Das sind jetzt quasi 2. Also ich versuche den Ruhepol auch zu gewährleisten. Maxi zählt meine Worte mit.
Das war jetzt schon 20?
Maxi, tu mal deinen Fuß aus der Kamera.
Und auch deinen Penis,
bitte. Aber warum hat er 10?
Maxi, zählt einfach also, bis 10 an 2 Händen und einem Fuß.
Auf jeden Fall sehr gut vorbereitet sein. Die Lifter kennen. Gute Atmosphäre, würde ich voll zustimmen. Nicht nur Dreck wegmachen, sondern auch mit anderen Coaches und Liftern interagieren und die nicht ignorieren oder irgendwie so tun, als wenn man höher gestellt.
Ich habe dazu gleich noch einen geilen Satz, weil der entfleucht mir wahrscheinlich gleich, wenn ich ihn nicht jetzt ausspreche. Das habe ich irgendwo jetzt gelesen bei irgendeinem coolen Wettkampf-Recap von einem Coach. Ich weiß nicht, wer das war. Ich glaube, irgendein Brite.
Zack, vergessen.
Im Endeffekt war es so, wenn das übersetzt, stehe hinter deinem Trainee, wenn er gewinnt und vor deinem Trainee, wenn er verliert. Weißt du, so, wenn er gewinnt, so sei halt einfach so diese Figur dahinter, gönn ihm das Spotlight, sei so ein bisschen sein Backup, aber wenn er verliert, so steh vor ihm, fang ihn auf, gib ihm so ein gutes Gefühl. Das fand ich irgendwie ganz cool.
Da muss
und
ich
was mir auch noch einfällt, glaube ich, sozial sein ist cool.
Ja.
Finde ich einfach mega auch uncool. Mal anderen helfen und cool sein.
Okay, dann.
Scheiß auf die
cool andere. Einfach mit Sonnenbrille und Lederjacke und wie der letzte Asi.
Und Ohrenstöpsel und so einen frisch fetten amerikanischen Kaugummi.
Also ich komme halt wirklich nur die in meinem von What the fuck is a Kilometer Shirt zum Betreuen. Will ich schon mal für jeden sagen in Zukunft.
Oh, warte.
Ja, wir haben hier eine gute, ganz interessante Frage. Drei Sachen, ja, die ihr auf eine einsame Insel mitnehmen würdet. Das ist natürlich, da gibt's, glaube ich, seriöse und unseriöse Antworten. Ich glaube, die seriöse Antwort wäre ein Hubschrauber mit sehr viel Sprit.
Das wollte ich gerade sagen. Flugzeug, Benzin und Pilot.
Ja, Hubschrauber bringt halt auf einer einsamen Insel, glaube ich, nichts, weil du hast keine Landebahn. Deswegen, Flugzeug.
Flugzeug, ja.
Dann würde ich sagen, nehme ich noch
Wasserflugzeug, mit, so, okay.
Bear Grylls. Und ich glaube, ich nehme mir einen Wasservorrat, weil Bear Grylls trinkt sonst seine eigene Pisse und da habe ich wirklich gar keinen Bock drauf.
Bist du so oldschool, dass hier Bear Grylls und nicht Seven Wars das Weichquatsch?
Ja, natürlich, hallo. Also
Bear Grylls ist wollen wir die Frage mal so erweitern mit, okay, wir befinden uns auf einer einsamen Insel, aber unser Überleben ist gesichert. So, was sind jetzt die drei
oder was zum Trainieren?
So, das ist jetzt, glaube ich, gefragt. So, wenn du jetzt drei Gegenstände vom Training mitnehmen müsstest oder so. Aber ich würde zusätzlich dazu würde ich ein richtig gutes Buch irgendwie mitnehmen oder mehrere Bücher. Mhm. Ein Stapel Bücher, das ist dann nur ein Gegenstand. So.
Ja, ja.
Ja, irgendwas zum Trainieren, eine Langhantel. Also okay. Trainingsausstattung, Langhantel, Gewichte, Bank, Rack. Und ausreichend Unterwäsche.
Ausreichend Unterwäsche? Ja, ich glaube, das ist wirklich das größte Problem, wenn du auf einer einsamen Insel bist, ja, dass du wirklich genug Unterhosen dabei hast.
Okay. 300 Paar. Ja. Und dann kommt das Wendejahr, das schlimme Wendejahr.
2 Jahre sind somit gesichert. Easy.
Vor allen Dingen, du bist einfach auf der Insel, rundherum ist Wasser. Die
ja, aber mal angenommen, du musst irgendwo hinlaufen und stößt halt mit den Knien die ganze Zeit dagegen. Das ist halt auch sehr unangenehm. Wow.
Gut, okay, die Frage beende ich jetzt an der Stelle, nehme ich dann auch schon wieder.
Bitte.
Dann war hier die Frage, wann kommt das OnlyFans von Falk? Niemals.
Schon längst ausgebucht.
Um wie viel Prozent schlägt man das letzte PR-Total durch Etablieren vom Mallet? Das sehen wir, wenn ich meinen nächsten Wettkampf mache. Wissenschaftlich gesehen, okay, welche Musik pusht wissenschaftlich gesehen am meisten?
Also ich kann schon mal ausschließen, dass es Hardtech ist. Das kann ich schon mal festhalten. Ach, das ist nämlich auf jeden Fall nicht.
Ist einfach nur nervig.
Hardtech schiebt nicht im Training, sondern schiebt Menschen in den mich unter anderem.
Okay. Toll, dass der Podcast wieder von allen Startseitenempfehlungen gelöscht wurde.
Mann, danke, Falk. Wir müssen das bieten.
Jetzt kann ich mir auch die Knarre auf die Insel mitnehmen. Und jetzt muss ich mir das. Okay. Wieder alles rausschneiden.
Ich will, dass du das biebst. Du darfst es nicht sagen. Wir dürfen okay. nicht diese Begriffe sagen.
Alles klar.
Ja, dann war noch die Frage, die finde ich auch ganz interessant natürlich. Warum ist Counter-Strike besser als Valorant? Und da muss man ganz klar sagen, Gunplay ist natürlich überragend in CS. Ich lasse mich auch gerne von 4 random Russen anschreien im Voice-Chat. Das ist richtig cool, vor allem, wenn die kein Englisch können. Dann ist natürlich Valorant auch wirklich so eine Kinder-Uwu-Kacke. Und wenn ich dann noch mal so ein Flügelhorn-Butterfly-Pink reingedrückt bekomme, wenn mir einer ein Loch in den Kopf jagt, dann kriege ich wirklich kompletten Ausraster. Ja, das waren, glaube ich, ein paar gute Gründe. Ja, und ich glaube, das damit auch, haben wir auch diese Fragerunde ziemlich.
Damit hast du ja auch dann die letzte Frage beantwortet, Kona. Was am meisten schiebt, einfach die 4 Russen, die dich auf Russisch anschreien.
Also, ich sag dir ehrlich, für alle, ich weiß, dass sehr viele Leute auch in der Powerlifting-Bubble Counter-Strike spielen. Ich habe wirklich schon mit, glaube ich, locker 10 Leuten dahingehend geschrieben in meinen DMs. Es ist wirklich, jeder kennt diese Experience. Du gehst mit deinem Mate, vielleicht mit 2 Mates rein, ist ja immer 5 gegen 5, und es gibt immer diesen einen Russen. Es gibt ihn immer, der komplett, der hat wirklich Mikrofon von Aldi, von Aldi's Gear, und hat wirklich und schreit dich einfach nur komplett zusammen. Und das auf Russisch. Und ist halt einfach keine Hilfe fürs Team. Jeder kann das auf jeden Fall relaten an der Stelle. Ja, ich würde sagen, wir haben auch eine weitere Folge heute sehr erfolgreich geschafft. Es hat sehr viel Spaß gemacht, mal wieder. Wir hatten ein paar coole Themen dabei. Ja, habt ihr zwei Mäuse noch was anzumerken?
Werbung haben wir, glaube ich, genug gemacht heute. Trotzdem schreibt uns auf Instagram Maxi Producer Kona_DH Falcon Incredible oder Bird Gang Powerlifting. Wenn ihr ins Coaching wollt und ihr wollt ins Coaching, auch wenn ihr es noch nicht wisst. Und ich verabschiede mich auch recht herzlich aus dieser Folge und aus dieser Woche. Wir hören uns nächste Woche wieder. Vielen Dank, Kona, dass du heute die Moderation übernommen hast. Das hast du sehr, sehr gut gemacht.
Das freut mich. Vielen Dank.
Und vielen Dank, Maxi, dass du hier oberkörperfrei sitzt. Dankeschön.